Hallo und herzlich willkommen zu unserer 51. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute sprechen wir über kognitive Dissonanz. Unter kognitiver Dissonanz versteht man so einen unangenehmen Zustand, der insbesondere dann hervorgerufen wird, ja, wenn man so ein, zwei Sachen hat, die so als Kognitionen im Widerspruch zu dem stehen, was man gerade gemacht hat oder vielleicht zu einer Entscheidung, die man gerade getroffen hat. Das passt dann irgendwie nicht so zusammen und man fühlt sich nicht so richtig gut. Und so richtig wird das Konzept tatsächlich im Zusammenhang mit Entscheidungen und dem Nachdenken über den Entscheidungsalternativen deutlich. Und für die jeweilige Alternative bestehen meistens Argumente dafür oder auch dagegen. Solche gegeneinander stehenden gedanklichen Argumente wären Beispiele für Kognitionen, die Dissonanz hervorrufen. Wir kennen das auch als die sogenannte schwere Entscheidung oder die Qual der Wahl. Und da Entscheidungen immer auch viel mit Therapie zu tun haben, interessiert Werner und mich das schon relativ lange und wir können rückblickend auf unsere Tätigkeit in der Psychiatrie durchaus viele Anknüpfungspunkte erkennen, wo dieses Konzept eine wichtige Bedeutung hat. Und auch im Alltag kommen wir ja ständig in die Situation, dass wir kleine oder große Entscheidungen treffen und manchmal ja, hängen die uns auch nach. Wir haben was entschieden und dann fangen die Gedanken an, ob das die richtige Entscheidung war. Wir haben heute keinen Gast, sondern wir haben uns quasi selbst mit dem Thema intensiv befasst und stellen uns jetzt mal so gegenseitig Fragen, um das Thema zu vertiefen. Jetzt sind wir eben schon mit den in den Widerspruch stehenden Kognitionen zusammengekommen. Das klingt ja alles sehr theoretisch. Aber Werner, vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele machen, die wir alle kennen.
Ja, kann man einfach in den Alltag gucken. Bei mir ist es so, ich möchte nicht so sehr an Gewicht zunehmen und will auf meine Ernährung achten. Und deswegen gerate ich zum Beispiel in kognitive Dissonanz, wenn ich Schokolade verspeise. Die Dissonanz wäre sozusagen, ich beobachte mich selber, wie ich diese Schokolade esse. Ich nehme das wahr. Es ist mir bewusst, es ist ein Teil meines Denkens, meiner Kognition, mich hier gerade wahrzunehmen, wie ich Schokolade esse. Gleichzeitig weiß ich aber, ich will keine Schokolade essen und ich möchte sozusagen nicht an Gewicht zunehmen und ich möchte irgendwie nicht meinen Hunger an sowas Hochkalorisches wie und Ungesundes wie Schokolade verschwenden, meinen Genuss. Lieber was anderes. Und ja, das ist ein unangenehmes Gefühl. Bei Rauchern mag es auch so sein, Raucher, die sich darüber im Klaren sind, wie schädlich Rauchen sind, wenn die sich beim Rauchen beobachten. Bei allen möglichen Süchten, bei Alkohol spielt es eine Rolle. Aber auch, wenn ich mir zum Beispiel irgendwas kaufe und ich will eigentlich sehr sparsam sein und will eigentlich nicht unnötig Geld ausgeben. Und ich habe mich jetzt dabei beobachtet und nehme wahr, dass ich irgendwas gekauft habe, was eigentlich viel zu teuer ist, wo ich vielleicht gar nicht das Geld habe. Dann stehen diese beiden Gedanken, diese Kognition, des einerseits der Kauf, andererseits meine Einstellung, das nicht zu kaufen, in starkem Widerspruch. Und das ist eine unangenehme kognitive Dissonanz. Oder zum Beispiel, was wir heutzutage oft haben, wie Leute, die Verschwörungsmythen anhängen, die werden auch irgendwo wissen, dass das nicht so ganz passt, dass der Dinge nicht passt, dass es nicht vielleicht zur Realität passt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen, die Verschwörungsmythen anhängen, das
so wahngewiss tun.
Total wahngewiss tun, dass die das nicht irgendwie klar haben. Auch da spielt kognitive Dissonanz eine Rolle.
Okay, aber mal ganz ehrlich, wenn man das so hört, warum rauchen denn dann Menschen? Warum isst du Schokolade? Oder wir haben eben sogar noch Bratapfelkuchen gegessen. Ja, genau. Also das, warum macht man denn dann Schulden? Hast du da eine Erklärung?
Ja, also wir haben es ja jetzt praktisch gemacht. Ja. Ich hatte eben gerade kurz diese Dissonanz gespürt, als du mir diesen Bratapfelkuchen hier angeboten hast. Ganz lecker. Und dann dachte ich schon, ja, ich habe ja meine Einstellung, ich will ja jetzt nicht unnötig so Süßigkeiten. Also dieser Bratapfelkuchen ist wie Schokolade,
das
ist ja
genau.
Genauso.
Und dann, war dick Zucker auch drauf.
Da habe ich so gedacht, nee, das... aber ich habe dann gleichzeitig auch gedacht, naja, das ist jetzt dieser Podcast. Wir machen jetzt einmal im Monat so einen Podcast. Mhm. Also einmal kann ich das ja machen, mhm, und da habe ich sozusagen also meine Gedanken gehabt, die mir das dann doch erlaubt haben. Und genau die, so eine ähnliche Strategie mag vielleicht ein Raucher anwenden, dass er dann so sagt, ja, aber so schädlich ist es ja vielleicht
doch nicht. Schmidt ist auch alt geworden.
Ja. Da gibt es eine ganze Reihe von Strategien, auf die werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, wie man sozusagen diese Dissonanz reduzieren kann, ohne sein Verhalten zu ändern. Natürlich wäre das die Dissonanz, die könnte man auch beheben, oder man könnte sich von der Dissonanz befreien, indem man nicht raucht, indem man nicht trinkt, indem man keine so teuren Sachen kauft, die man sich nicht leisten kann. Aber leider wird sehr oft auch, das liegt in unserer menschlichen Natur, unsere Gedanken sind flexibel. Wir können uns das so hinbiegen, und da gibt es eine ganze Reihe von Strategien, die das Denken und unsere Kognitionen so zu verändern, dass halt auf andere Weise die Dissonanz reduziert wird, ohne dass wir aufhören müssen zu rauchen.
Okay, das ist also der Trick. Also wir streben eigentlich ja, heißt das Kohärenz, kognitive Kohärenz an? Also
Konsistenz,
dass das zusammen ist. Und wenn wir denn was kognitiv Dissonantes erleben, haben wir Strategien, um jetzt nicht die Raucher so sehr in den Vordergrund zu stellen, als Süßigkeiten-Essende zu sagen, ja, das mache ich heute, aber morgen esse ich dann nichts. So. Und dann passt es schon für uns, und dann ist das ungute Gefühl weg. Also das Wichtige ist dass die Folge aus unserer Entscheidung und unserem Verhalten, also gegen unsere Gedanken oder Werte irgendwie was zu machen, zu einem unguten Gefühl führt.
Das ist eine ganze Reihe, hast du dir, glaube ich, auch mal überlegt. Das ist eine ganze Reihe von Gefühlen, die da auftreten
können. Ja, genau. Es kann Scham sein, Enttäuschung, alles Mögliche. Und da haben wir aber Strategien, wie wir das reduzieren können, damit wir die Anspannung oder was auch immer reduzieren oder vielleicht auch uns trotzdem gut fühlen, damit, dass wir jetzt Bratapfelkuchen gegessen haben. Vorher. Sag mal, ist, glaube ich, ein alter Hund, oder? Dieses Konzept. Also ich meine, wir haben ja viele psychotherapeutische Verfahren auch schon geguckt in diesem Podcast. Und mussten so feststellen, das ist jetzt nichts Neues. Also es hat jetzt keiner letztes Jahr dafür irgendwie, was weiß ich nicht, den Nobelpreis der Psychologie bekommen, sondern das ist auch schon echt ein alter Hund, oder?
Ja, aber gut, was heißt alt? Wenn man es jetzt mit Physik und Chemie vergleicht, wo die Sachen mehrere hundert Jahre oft alt sind, was Newton zum Beispiel entdeckt hat, sind sie noch relativ neu. Aber im Vergleich zu vielen anderen Konzepten in der Psychologie, in der Psychotherapie ist es schon alt. Es geht zurück auf den Herrn Leon Festinger, beziehungsweise war ein Amerikaner, er spricht sich, glaube ich, hat sich ausgesprochen, Leon Festinger aus, hat gelebt 1919 bis 1989. Okay. Also als ich Psychologie studiert habe, hat er noch gelebt. Hat er noch gelebt, genau. Und der hat in den 1950er Jahren, also wie alt ist es jetzt, 70 Jahre alt, hat er diese Theorie der kognitiven Dissonanz entwickelt. Und man kann auch nachlesen, wie er drauf gekommen ist. Festinger war Sozialpsychologe, das heißt, er hat sich also mit der Psychologie der sozialen Interaktion befasst, sozusagen. Das ist ein Teilgebiet der Psychologie. Und damals in den 50er und 60er Jahren waren so Feldexperimente ziemlich en vogue.
Okay.
Und der hat sich eingeschleust in eine Sekte.
Nein.
Doch.
Das ist aber eine krasse Geschichte.
Ja. Okay. Und zwar haben die geglaubt, dass an den Doomsday, wo die Welt untergeht, und dass Außerirdische kommen und diese Gruppe dann mit UFOs von der Erde, von der niedergehenden, verbrennenden Erde holen und sie dann retten, sozusagen.
Das gibt's auch heute noch. Also da könnten auch heute noch Psychologen mal sich einschleusen.
Ja. Also ich finde ja.
Für Experimente.
Ja, also das hat auf jeden Fall einen Link zur Verschwörungstheorie, diese psychologische Theorie erklärt sie jedenfalls. Also auf jeden Fall ist es aus den Verschwörungstheorien entstanden, aus einer frühen, auf so einem frühen Sektengedanken. Und er hat sich eingeschleust mit einem Kollegen, mit einem Sozialpsychologen-Kollegen, was ihn interessiert hat. Was machen die jetzt, die Leute, wenn die Welt doch nicht untergeht?
Stimmt, der kommt ja irgendwann. Ja. Keine Außerirdischen, kein Raumschiff und die Welt ist auch noch da.
Genau. Und jetzt gibt es danach, jetzt kennen wir die Theorie der kognitiven Dissonanz, aber damals gab es sie ja noch nicht, aber er hat sie aus dieser Feldbeobachtung halt die entwickelt, können die Leute ja ja entweder ihr Verhalten, ihre Einstellung ändern können, sie sagen, oh, da haben wir uns geirrt, da sind keine Außerirdischen gekommen.
Es könnte aber auch sein, der Kalender stimmt nicht.
Genau, und das hat er festgestellt, er hat also genau beobachtet, was die da machen, und die haben also Theorien entwickelt, um ihr bestehendes Warnsystem aufrechtzuerhalten. Okay. Die haben dann gesagt, ich glaube, die haben gesagt, ja, die Außerirdischen gibt's und wir sind die Auserwählten, aber sie wollten uns prüfen, die wollten nur feststellen, ob wir uns auch, ob wir korrekt beten, ob wir uns zur vorgegebenen Zeit versammeln, ob wir innerlich bereit sind und so. Und wir haben gezeigt, dass wir bereit sind und wir müssen weitermachen. Und dann dieser Doomsday kommt an einem anderen Tag und wir haben gezeigt, dass wir die Probe bestanden haben. So haben die dann ihr Theoriekonzept aufrechterhalten.
Macht das Sinn? Also das heißt, diese schwere eigentlich Enttäuschung, dass man feststellen muss, dafür, wofür man gelebt hat oder wo man sich ganz sicher war, ist dann real nicht eingetreten. Und dann ist die kognitive Dissonanz da. Dafür eine neue Erklärung zu finden, die dann sich ganz schlüssig anhört. Das ist ja eine schlüssige Idee
zu sagen. Und das alte Gebäude im Wesentlichen aufrechterhält.
Genau. Und dann kann man so weiterleben, wie man bisher gelebt hat. Und fühlt sich aber jetzt nicht enttäuscht, weil man eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt hat.
Genau, genau.
Okay.
Und da aus der Beobachtung von dieser Feldbeobachtung hat er die kognitive Dissonanztheorie entwickelt.
Okay.
Und es gab jetzt spannend wird es ja immer, wenn es unerwartete Vorhersagen gibt, sozusagen. Mhm. Also als ich Psychologie studiert habe, haben Studienkolleginnen und Kollegen und ich immer gesagt, naja, das sind Oma-Erkenntnisse. Also Erkenntnisse, die auch die eigene Großmutter vorhergesagt hätte, sozusagen. In der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Wenn man Verhalten verstärkt, wird es häufiger. Ja, das ist irgendwie auch eine Oma-Theorie. Mhm. Spannend wird es dann, wenn irgendwas Nicht-Triviales vorhergesagt werden kann. Und das hat er gemacht, um seine Theorie dann mit einem psychologischen Experiment zu beweisen.
Okay, also erst nach der Feldforschung hat er noch ein Experiment gemacht, um das zu belegen.
Das Klassische, das muss man kennen, wenn man darüber spricht, das klassische kognitive Dissonanzexperiment von Leon Festinger, ich glaube 1958. Das ist in die Annalen der Psychologie eingegangen und das ist ein Klassiker sozusagen. Eines der
klassischen Experimente. Und das ist jenseits von Oma-Experimenten?
Das ist kein Oma-Experiment.
Was hat er gemacht?
Also, er hat eine ganz langweilige Aufgabe, hat er Versuchspersonen von der Uni machen lassen, Studenten, Studierende haben da was gemacht.
Das ist immer die beste Stichprobe, die hat man in ausreichender Menge.
Die hat man immer, genau. Die mussten da so Holzklötze umdrehen, glaube ich. Immer.
Okay.
Und dann haben sie alle einmal 90 Grad nach rechts gedreht, ganz viele Holzklötze, dann nochmal 90 Grad nach rechts, dann wieder 180 Grad nach rechts. Völlig nervig war das.
Und am Ende waren sie wieder da, wo sie angefangen haben.
Sinnlos, nervig und hat lange gedauert, sozusagen. Mhm. Am Ende dieses Experiments waren die alle ziemlich abgenervt, so was Blödes machen zu müssen. Mhm. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat gesagt, so, dieses Experiment ist jetzt zu Ende. Aber es ist ganz wichtig, wir brauchen jetzt, das Experiment muss weitergeführt werden. Wir brauchen jetzt neue Studierende, die dieses Experiment weiterführen. Und ihr seid es erlöst, aber ihr müsst den nächsten sozusagen ranschaffen. Ihr müsst unter euren Kommilitonen fragen. Und wir haben jetzt hier einen Kommilitonen, ihr müsst ihn überzeugen, dass der mitmacht. Also die sind jetzt an die Rolle gebracht worden eines
Autoverkäufers.
Eines Werbers oder eines Anwerbers sozusagen, eines Rekrutierers. Mhm. Und da hat man zwei Gruppen gebildet, also randomisiert natürlich, per Zufall ausgelost. Die eine Gruppe hat für diesen Werberjob nichts bekommen, sondern es für lau machen oder für ganz wenig. Mhm. Und der anderen Gruppe hat man ein üppiges Gehalt angeboten.
Okay.
Hat man gesagt,
wenn du jemanden bringst, kriegst du irgendwie
100 Euro Honig, oder eben saftig Geld gegeben sozusagen. Das war dann okay. Ja, gesagt, getan. Wir haben das, beide Gruppen haben dann geworben. Und dann ging es weiter. Jetzt kommt die Nicht-Oma-Erkenntnis. Hör auf. Was haben die gefragt? Was haben die dann gemessen? Hast du eine Idee, was die dann gemessen haben?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die 100 Euro dafür bekommen haben, dass sie irgendjemanden belabert haben, ein schlechtes Gefühl haben.
So, also weil die wissen ja, dass es eigentlich Kappes ist, was sie da gemacht haben mit den Bauklötzen, und jetzt kriegen sie auch noch Geld dafür und sie müssen irgendjemand ja, sie wollen ja jemanden dahin bringen, also erzählen sie dem natürlich wahrscheinlich nicht. Du musst eine völlig stupide Aufgabe erledigen, wo du irgendwie 10-mal Klötzchen in irgendeine Richtung drehst und am Ende ist nichts passiert, sondern sie wären wahrscheinlich schon irgendwie ja, ein bisschen übertrieben, haben das gesagt, das ist ein ganz wichtiges Experiment, du bist Teil davon, könnte ich mir vorstellen. Und dann haben sie die Leute ja überzeugt, das ist ja auch eine persönliche Beziehung unter Studierenden vielleicht, und dann hat man ein schlechtes Gefühl. Das hat man vielleicht nicht so, wenn man nicht noch Geld dafür bekommt, ne? Dass man dann wenigstens sagt, okay, pass auf, das ist vielleicht irgendwie eine komische Sache, aber es ist ein Experiment von unserem Professor, mach doch da mit.
So. Es ging in die Richtung, und zwar hat man gar nicht geschaut, wie schlechtes Gewissen die hatten, sondern die abhängige Variable, also was sie gemessen haben, war die Überzeugung, wie gut die das Experiment fanden.
Ah, sozusagen. Okay.
So. Und jetzt kommt's. Was man nicht so direkt vorhersagen würde, die Leute, die viel Geld bekommen haben, fanden das Experiment so beschissen, wie es wirklich war.
Okay.
Die haben gesagt, das ist
kann nichts sein, sonst würden die mir ja nicht so viel Geld geben.
Ja, oder die empfanden das als langweilig und nervig.
Ja.
Und als sie danach gefragt wurde, wie langweilig und nervig ist es,
haben die ja 10 auf 1 von 10.
Ja, war nervig sozusagen. Ja. Die haben ihre Einstellung zu dem zu diesem Experiment nicht verändert.
Okay.
Weil sie haben es damit attribuiert, gesagt, ich bin jetzt blöd, ich habe an einem langweiligen Experiment mitgemacht. Mhm. Ich habe sogar Leute dafür rekrutiert, da mitzumachen. Aber es war okay, ich habe es halt fürs Geld gemacht.
Okay.
Dafür habe ich auch Geld gekriegt. Ja. Ist gut. Okay. Und jetzt die anderen. Die wenig Geld gekriegt haben, das ist ein Paradigma, unzureichende Belohnung nennt man das, die haben ihre Einstellung geändert.
Die fanden das Experiment auf einmal gut.
Weil sie diese Diskrepanz sozusagen, so ein langweiliges Experiment und dann auch noch Leute davon überzeugt, das haben die nicht ausgehalten. Die haben also keine Erklärung gehabt, warum habe ich das getan?
Und warum soll der andere das auch tun?
Sozusagen. Ja. Da haben die ihre Einstellung geändert und fanden das auf einmal gut.
Das ist ja spannend.
Das heißt, du könntest, wenn du sozusagen eine politische Partei hast oder auch eine Therapie, wenn du jemanden was überzeugen willst, kannst du, und du hast die Möglichkeit, dem Geld zu geben oder von dem Menschen Geld zu nehmen, ist die zweite Alternative die bessere.
Okay.
Weil wenn der Mensch dir Geld bezahlt, dann ist er eher...
Dann muss das ja was sein.
Dann muss das ja was sein, Gott sei Dank.
Okay.
Sozusagen. Also ja. du bist Therapeut, machst eine wunderbare Suchttherapie, machst du mit Zeitnutzung und so, machst es richtig gut, aber weil du klasse bist und bekannt bist, müssen die, wenn die die Therapie bei dir machen, für einen Monat 1.000 Euro bezahlen. So, und dann ist es, dann merkst du, dann untersuchst du, ist total wirksam. Und jetzt haben wir ein Etat. Wir haben plötzlich nur eine Forschungsgesellschaft und eine Firma, und eine Firma, die uns Siemens oder was, die zahlen uns das jetzt und so, weil sie total
guter Zweck.
Ja. Und wir können denen sogar Geld bezahlen. Die müssen gar nichts zahlen, sondern den nächsten Durchgang, den du machst, der kostet null und die kriegen sogar 100 Euro von dir ausbezahlt dafür, dass sie sozusagen so gut leben und das gute Leben weiter zu fördern. Und dann machst du eine Wirksamkeitsuntersuchung und nach der Theorie der kognitiven Dissonanz, ich weiß nicht, ob das Experiment schon mal gemacht wurde, würde man vorhersagen, nicht, dass die Geld bekommen haben, sondern dass die Geld bezahlt haben, dass da die Therapie wirksamer ist, dass die ihre Einstellung mehr geändert haben.
Das ist ja auch so ein Spruch im Volk, ne? Was nichts kostet, ist nichts.
Genau,
ne?
Genau.
Also, wenn man dann noch was kriegt, dann ist das dann vielleicht schon fast schon Schmerzensgeld, ne? dass man da mitmacht. So. Ja, interessant. Aber jetzt haben wir ja schon so eher so auch so abstrakte oder historische Beispiele angeguckt. Uns ist ja immer wichtig, auch so einen ganz klaren Bezug zu machen zum Alltag. Heißt ja Psychiatrie klar. Im Alltag. Und vielleicht auch ein bisschen zu, vielleicht auch noch zur psychiatrischen Versorgung. Ne? Und wenn man so guckt, so typische Folgen sind ja dann sowas wie, also wenn ich eine Entscheidung treffe oder irgendwas tue, dass ich jetzt vielleicht so eine innere Unruhe habe oder mich Unbehagen fühle, Stress, Schuldbefühle, Scham, Angst, so ein diffuses Gefühl, irgendwas ist nicht richtig, was ich da gemacht habe. Und das kann man auch körperlich haben, Magenschmerzen, ja. Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität. Also das können alles Dinge sein, die kennen wir ja auch, kennen sicherlich auch unsere Hörerinnen, die man hat, wenn man eine Entscheidung getroffen hat oder wenn man sich irgendwas, wenn man irgendwas gemacht hat, sage ich mal. Und wie löst man das im Alltag auf? Hast du eine Idee? Was kann man tun?
Ja, also das, was du jetzt schilderst, ist ja der Zustand, während man sich in der kognitiven Dissonanz befindet, sozusagen, genau. Wenn man diese Widersprüche empfindet. Und da haben wir ja schon mal angeschnitten, gibt es ja diese beiden grundsätzlichen Lösungsalternativen. A, man verändert sein Verhalten. Also diese Schmerzen, dieses Unwohlsein ist zum Teil auch eine sinnvolle Triebfeder, dass wir was tun, dass wir uns sozusagen...
Es gibt Menschen, die hören erfolgreich das Rauchen auf.
Genau, weil sie unter dieser Dissonanz dann leiden.
Genau.
Und um diese unangenehmen gedanklichen Gefühle der Inkonsistenz, des Widersprüchlichen im Kopf loszuwerden. Aber eben das spannend wird es dann, wo eben diese Verhaltensänderung nicht eintritt und wir dann, wir als Menschen dazu neigen...
Erklärungen zu suchen, rationalisieren wir.
Zum Beispiel,
ja, rationalisieren. Sagen, einmal Kuchen essen macht keine Kilos.
Genau.
So.
Da gibt es ganz viel, was wir tun. Und das ist da gibt es sozusagen den Link von der Dissonanztheorie auch zur Therapie. Das sind ganz viele Prozesse, die in Therapien auch ablaufen. Das ist, wenn man sich damit befasst, da gibt es, ist sozusagen, wäre ein Podcast für sich, da gibt es ein weit verzweigtes System unterschiedlicher kognitiver Strategien, die wir geneigt sind zu tun. Wir können unser ganzes Universum umbauen, nur um nicht unser Verhalten zu verändern und um diese schlechten Gedanken loszuwerden. Wir haben dann keine schlechten Gedanken mehr und ja, hängen vielleicht eine Verschwörungstheorie an oder futtern eifrig Kuchen, werden dick, rauchen, weil wir da, weil wir unser Gedankengebäude umbauen und rein gedanklich die Widersprüche sozusagen abmildern. Und da gibt es ein ganzes Arsenal. Also das, was du sagst, ist Rationalisierung, dass man neue Gedanken hinzufügt. Also irgendwas...
Helmut Schmidt ist auch 80 geworden, noch älter.
Genau. Ja, ich habe den Kuchen ja nur einmal jetzt gegessen und heute und nie wieder. Ab jetzt esse ich keinen Kuchen mehr.
Aber nur einmal im Monat Podcast.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Dann gibt es auch noch die... Verdrängung natürlich, dass man bestimmte Sachen gar nicht wahrnimmt sozusagen. Wenn ich jetzt rauchen würde, die meisten Raucher werden wahrscheinlich gar nicht auf die ganzen wissenschaftlichen Studien, man nimmt es einfach nicht wahr.
Ist auch was Wichtiges, diese Prozesse laufen ja unbewusst ab.
Ja,
das ist ja nicht, dass man sich sagt, ach ja, ich merke jetzt Unwohlsein, weil ich mich so verhalten habe, sondern das ist ja gerade das, worauf wir hinaus wollen, das läuft unbewusst ab und man kann sich die Sachen schon bewusst machen, zum Beispiel im Rahmen von Therapie oder auch von Reflexion. Wenn man sich unwohl fühlt, dass man vielleicht mal innehält und überlegt, wie kommt denn das zustande? Oder wenn man schlaflose Nächte hat, Schlafstörungen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, dass man das nicht einfach so weiterlaufen lässt, sondern dass man mal versucht, auch vielleicht auch mit einer Begleitung zu ermitteln, wo das vielleicht herkommen kann. Ne?
Also kann auch Achtsamkeit vielleicht helfen,
dass man
spürt, was da vielleicht doch in Widerspruch ist oder wo ich mir vielleicht selber in die Tasche lüge oder was für Strategien ich verwende, um Dinge nicht wahrhaben zu wollen, um nicht hinzugucken, um diese Dissonanz nicht aufkommen zu lassen.
Und das ist auch nochmal was Wichtiges, also das haben wir einfach alle. Also das ist jetzt erstmal, das ist kein Krankheitsbild, sondern diese Theorie beschreibt etwas, was wir alle haben. Wir treffen Entscheidungen aufgrund unserer Werte und vielleicht auch unserer Informationen, die wir haben. Und ganz manchmal oder gar nicht so selten vielleicht, nach den Entscheidungen fangen wir an, vielleicht daran zu zweifeln oder wir fühlen uns nicht gut. Und dann geht es halt darum, die Zweifel auszuräumen oder zu gucken, warum fühle ich mich nicht gut.
Ja,
zum Beispiel.
Ja.
Okay.
Also man kann sozusagen sich diesen Dingen bewusst werden und kann dann sozusagen erkennen, wo man sozusagen also selber in eine Falle tappt. Die sind ja oft Fallen, weil die sind ja keine, zum Rauchen aufzuhören wäre sozusagen die einzig wirksame Methode, der kognitiven Dissonanzreduktion.
Das trifft ja auf alle Suchtmittel zu. Ne? Ich meine, du arbeitest ja im Suchtbereich, sage ich mal. Da wird das ein zentrales Thema sein auch.
Ist. Und wir haben darüber auch, ich habe ein Gruppenangebot gemacht. Und gibt es auch Psychoedukationsgruppen darüber. Und diese Psychoedukationsgruppen arbeiten mit dieser kognitiven Dissonanz. Mhm. Da ist zum Beispiel in Gruppensitz, also das bekannteste Psychoedukationsgruppe im Suchtbereich, klärt einfach auf über die körperlichen Folgen von Alkohol. Das ist sehr krass zum Teil. Und ich hab also so eine Gruppe durchgeführt und habe mir dann auch selber ans Grübeln gekommen. Ich lebe ja nicht vollständig abstinent. Und dann
abends war es doch schwieriger mit dem Wein.
Sehr schwierig, muss ich sagen, okay. Ja. Und ich hatte auch richtig Skrupel, das mit den Klienten.
Weil das so krass ist. Die Informationen sind so krass und die machen halt diese Dissonanz dann.
Oder? Ja, ich hatte dann irgendwie Mitgefühl. Ich hatte irgendwie gedacht, kann man diese Dissonanz den Leuten denn zumuten? So schlimm. Führen die dann ein zufriedenes, abstinentes Leben oder kaufen die sich dann einen Strick, wenn die alles sehen,
was sie angerichtet haben?
Also ich habe das etwas abgegeben. Ich hatte wirklich mal, ehrlich gesagt, meine Probleme mit dieser einen Gruppensitzung. Mhm. Aber ich bin selber auch, das ist selber
bei Dissonanz erzeugt.
Engel rechts, Teufelsdienst, es hat total in mir auch gearbeitet. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es aber auch, es ist die Realität, es waren nur wissenschaftliche Ergebnisse, es ist die Wahrheit. Man kann natürlich auch Klienten nicht vor der Wahrheit schützen. Und muss auch rein Wein einschenken, natürlich so. Also es ist nur ein Teil von einer Psychoedukationsgruppe im Suchtbereich, wo es darum geht. Aber ein anderer Teil ist, und den finde ich jetzt, kann man auf jeden Fall gut anwenden, ist, dass man mit den Menschen spricht, welche Dissonanzreduktionstechniken, welche dysfunktionalen Dissonanzreduktionstechniken sie bislang angewendet haben, damit die sich wappnen können vor Rückfällen sozusagen. So wie wir es jetzt auch gesprochen haben.
Ein Bier ist kein Problem.
Ja, genau so. Okay. Und da haben alle Menschen sicher ihre eigenen Strategien, diese Dissonanz zu reduzieren. Ja. Und da kann man ja auch schon mal gucken, dass man da darüber spricht und dass sich die Menschen selber erkennen, wann sie sowas anwenden.
Also, dass einem schon klar wird, auch ein Bier ist für mich das Ende. Das ist ein Problem.
Das ist ein Problem. Oder ich habe es früher, das habe ich mir früher gesagt, aber Wie kamen die letzten Rückfälle? Ja, auf diese und diese und diese Weise habe ich mir in die Tasche gelogen. Wenn sich das ein Mensch klar macht, dass das auf diese Weise gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, ist es ein Schutz vor dem nächsten Rückfall.
Okay. Ja.
Also es kommt überall letztlich vor. Also in der Therapie.
Aber auch im Alltag, sag ich mal, wir machen das auch oft selber, sag ich mal. Das ist ja auch so ein bewährtes Muster, das nennt man Gegenüberstellung. Ja. Dass, wenn man zum Beispiel eine schwere Entscheidung trifft, Stellenwechsel oder was auch immer, dass man dann sagt, man setzt sich mal hin und schreibt die positiven und die negativen Seiten nebeneinander auf und guckt dann, wie bedeutsam das ist. Ne? Das ist so auch ein typisches Verfahren, was man alleine oder vielleicht auch im Rahmen einer Therapie macht, dass man die Vor- und die Nachteile mal verschriftlicht, mal Stück für Stück anguckt, um das aufzulösen, dieses Gefühl.
Dass man, wenn man dann eine Entscheidung trifft und hat alles abgewogen, mag diese Dissonanz vielleicht geringer sein, wenn man sich sozusagen da bewusst entscheidet. Aber diese Tendenz, so ein konsistentes Gedankengebäude zu haben, tritt sehr häufig im Alltag auf. Ein letztes Beispiel will ich vielleicht bringen. Hat mir jetzt gerade vor 2 Stunden mein Telefon geklingelt, hat mein Telefonanbieter mir angeboten, meinen Telefontarif um 10 Euro zu senken und mir jeden Monat noch 10 Gigabyte kostenloses Datenvolumen zu geben.
Okay.
So, ich war etwas im Stress, weil ich mir so ein bisschen Gedanken über die kognitive Dissonanz und diesen Podcast machen wollte. Aber ich habe gedacht, nee, das ist gut, ja, ist doch schön. Er sei ein Bestandskundenbetreuer und das solle man so machen. Das hätte er mir angeboten. Also, habe ich erst mal zugesagt. Und ab dem Zeitpunkt befand ich mich in diesem kognitiven Konstrukt.
Ich mache was Gutes.
Ich mache was Geld. Gutes. Ich senke jetzt meine Telefongebühren und ich nutze diese Gelegenheit.
Weil ich so ein toller Bestandskunde bin.
Ja.
Ich kriege mal ein Plus hier.
Ja. Genau. So wollte ich das machen und dann ging das immer weiter. Und irgendwann wurde ich unruhig, weil ich schon 10 Minuten telefoniert habe. Und dann soll ich noch dies machen, soll ich noch jedes machen. Also ich hätte dann einen umfangreichen Vertrag zustimmen sollen per E-Mail. Also während des Telefonats hätte ich dann eine E-Mail kriegen sollen. Bei dem E-Mail soll ich auf verschiedenen Sachen klicken, dass ich da zustimme und so. Und es war mir dann zu kompliziert. Aber ich musste sehr viel Kraft aufwenden, Ich habe es nicht gemacht.
Ja.
Die E-Mail liegt jetzt noch in meinem Postfach. Ich gucke mir das mal morgen an, ob ich das mache. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mache, aber ich musste das Ganze unterbrechen. Und es hat mir sehr viel Kraft gekostet, weil ich mich in diesem Gedanken, in dem schlüssigen Gedankengebäude zunächst
befand. Du kannst Geld sparen.
Ich kann Geld sparen und ich mache das jetzt. Und das ist sozusagen, ist in der Verkaufspsychologie gang und gäbe, wird man auch auf die Therapie anwenden können, nennt sich Foot in the Door Technik sozusagen. Ja. Er hat einen Fuß in der Tür, in dem bei mir ein kognitives System, ein kognitives Gebilde aufgebaut wurde. Ich senke hier, ich mache jetzt was Gutes, ich senke meinen Telefonpreis und kann ich jetzt in 5 Minuten machen, kümmere ich mich drum, habe ich gleich was Gutes gemacht.
Naja, und geschickt ist ja auch, normalerweise würde man ja jedem Telefonanbieter, der einen anruft, direkt mal unterstellen, der will mir irgendwas aufschwatzen, was teurer ist.
Ja.
Wenn hier natürlich jemand anruft und sagt, ich bin hier der Bestandskundenbetreuer und wir gehen alle toll in unsere Lieblingskunden durch und die bekommen jetzt mal dafür, dass sie uns so treu sind, ein Angebot, dass sie 10 Euro sparen können im Monat, dann bricht ja auch dieses Bild schon zusammen, dass Telefonanbieter, die einen anrufen, grundsätzlich wahrscheinlich, einem nur etwas aufschwatzen wollen, was mehr Geld kostet.
Ja, ne? Ja.
Ich bin sehr gespannt, wenn du deinen Vertrag dann durchliest, was am Ende alles angeklickt hättest.
Ja.
Also ich habe direkt gedacht, vielleicht für die Zuhörerinnen, wahrscheinlich sind die ersten 5 Monate dann irgendwie 10 Euro weniger. Und Werner muss ja einen 2-Jahres-Vertrag abschließen, haben wir eben schon gehabt. Und dann aber die letzten 19 Monate wahrscheinlich 20 Euro mehr oder so. Und unterm Strich hat er nicht gelogen, wenn er sagt, sie zahlen jetzt mal 10 Euro weniger, aber
für fünf Monate,
aber nach 24 Monaten, man kann ja dann nicht mehr kündigen, ist ja ein Laufzeitvertrag. Ne?
Ja.
Unterm Strich ist es vielleicht doch die klassische Telefonanbieter-Abzocke,
weil
ist ja eher unwahrscheinlich, dass Telefonanbieter einen anrufen und einem wirklich einen Vertrag anbieten, wo die selber weniger Gewinn machen.
Ja,
aber sehr unwahrscheinlich.
Aber auch dieser Gedanke ist mir nicht gekommen, wahrscheinlich, weil ich in diesem bestehenden kognitiven Gebäude, ich senke jetzt mal meine Telefongebühren, gefangen war.
Es war in der Tür.
Ja.
Also, ihr seht, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man kognitive Dissonanz im Alltag findet. Also das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass es direkt pathologisch ist oder eine Erkrankung, sondern wir Menschen streben halt eigentlich sowas Ausgeglichenes an. Aber doch stellen wir ja doch häufig fest, dass wir nach Entscheidungen uns nicht ganz wohlfühlen. Und dann kann man verschiedene Strategien haben, wie man damit umgeht. Auch Verdrängen ist eine Strategie, aber wahrscheinlich ist das auf Dauer eher ungesund. Eine Möglichkeit ist auch, sich das bewusst zu machen und zu gucken, wo kommt das eigentlich her, dass ich mich da unwohl fühle. Also das vielleicht zu reflektieren, vielleicht aufzuschreiben, mit jemand anderem drüber zu sprechen, so wie Werner und ich jetzt über den Telefonanbieter gesprochen haben. Auch das kann ja was ausmachen, dass man mit anderen, der einem Fragen dazu stellt, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Sachen bekommt. Bis hin zum sokratischen Dialog, das wäre so ein therapeutisches Verfahren. Und also grundsätzlich, wir haben, das ist ja nur eine Theorie, wir Menschen haben das quasi in uns, dass wir eigene Werte und Einstellungen haben und uns manchmal dann doch anders verhalten.
Genau, und dann spüren wir den Widerspruch.
Ja, und ich habe sogar geguckt, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es da irgendwas, wie man dem vorbeugen kann.
Ja.
Und es gibt eine Möglichkeit, kognitiver Dissonanz auch vorzubeugen. Aber das hört sich jetzt so positiv an. Das geht meistens trotzdem noch schlechter aus. Also
okay.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen eine Prüfung habe und ich habe da Bammel, dass ich da das gut abschließe, kann ich heute schon anfangen, damit die morgen nicht so schlimm ist, diese Situation, mir zu sagen, ja, ich bin momentan noch auch schlecht zurecht. Also das, ich habe gerade keinen guten Lauf und bin auch nicht so gut drauf. Und das würde mich nicht wundern, wenn die Prüfung morgen schlecht ausgeht.
So.
Das würde natürlich da funktionieren, weil ich dann morgen, wenn das denn eintritt, ganz klar sagen kann, ja, ich wusste es ja, liegt einfach an meiner Verfassung. Das Problem ist aber die Self-Fulfilling Prophecy. Also man sieht ziemlich genau, wenn man sich zum Beispiel dann sagt, ach, ich bin wahrscheinlich morgen sowieso unausgeschlafen zu dieser Prüfung, dann hat man schon Schlafstörungen. Und man performt einfach schlechter, wenn man sich von vornherein schon selber sagt, dass man keine gute Prüfung machen wird. Also ja, man kann der kognitiven Dissonanz vorbeugen, aber um den Preis, dass man wahrscheinlich dann am Ende bei der Prüfung noch schlechter abschneidet, als wenn man da gar nicht reinkommt.
Geht auch nach, ich führe ganz kurz deinen Gedanken weiter.
Ja.
Jetzt gehen wir davon aus, das ist so. Hast deine Prüfung versaut.
Oder du hättest mit 1 abgeschlossen, wäre auch kognitive Dissonanz.
Nehmen wir mal den anderen Fall. Ja. Du hast jetzt mit einer 4 oder 5 mit einem schlechten Ergebnis abgeschlossen.
Oder durch die Fahrprüfung gefallen.
Ja, sowas, genau. Dann ist es ganz normal, dass Menschen dann hinterher, dass diese Dissonanz, man hat normalerweise ein gutes Selbstbild von sich. Ich bin sozusagen ein, ich weiß nicht, was für eine Prüfung es war, Fahrprüfung, ich bin eigentlich ein guter Fahrer, ich habe eigentlich gelernt und so. Und dann hat man trotzdem ein schlechtes Ergebnis. Dann,
der Prüfer war viel zu streng.
Ja, würde man sozusagen Erklärungen finden, die eigene kognitive Dissonanz zu mindern, um das anderweitig zu erklären. Dann kommen wir aber in einen anderen, kommen wir auch in einen anderen Theoriebereich. Das wäre die Attributionstheorie. Ne? Genau, wir sind jetzt im Bereich der Konsistenztheorien, aber um sich was zu erklären, geht es im Bereich der Attributionstheorie. Das ist so ein Überschneidungsbereich. Mhm. Also so, sich selber zu sagen, um die Dissonanzen zu vermindern, das war Pech, da war ein blöder Prüfer und so weiter, kann zu einem gewissen Grad auch sinnvoll sein, um den eigene Selbstwert nicht zu erhalten, sozusagen. Ja. Klassische Beispiel überhaupt, da war sozusagen, hat man vor 2.500 Jahren, Aesop hat die Fabel, das geht, kann ich dir in einer Minute kurz schildern, die Fabel vom Fuchs und den Trauben.
Okay.
Der Fuchs steigt auf einen Weinberg und sieht da wunderschöne Trauben und will die Trauben pflücken, kann aber nicht so hoch springen, erreicht die Traube nicht. Mhm. Dann zieht der Fuchs ab und sagt, die waren eh noch nicht reif. In dem Fall, also wäre es ein schönes Beispiel, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Fuchs vielleicht eh nicht so hoch springen kann, dass er traut, der können vielleicht eh nicht springen, Füchse, dann mag es für das eigene Selbstwertgefühl gut sein.
Die waren noch nicht reif.
Die waren noch nicht reif.
Ich bin ein Tier, was zu blöd ist, an diese Trauben zu kommen, genau, weil es einfach zu kleine Beine hat, um überhaupt auf die Höhe zu springen.
Ja,
okay.
Beispiel für eine normalerweise dysfunktionale realitätsverdrehende Dissonanzreduktion, die aber in manchen Fällen auch, wir machen das immer
auf jeden Fall ganz gesund, sag ich mal, das dann eher auf was anderes zu schieben, als an sich selbst zu zweifeln.
Also diese Dissonanzreduktionsstrategien, die Realität verändern, sind nicht immer nur, also das, meistens sind sie schlecht und führen dazu, dass wir rauchen. Und
zumindest dauerhaft.
Dauerhaft, würde ich mal sagen. Ja, führen sie zu schlechten Verhaltensweisen, sind oft nicht sinnvollen Lebensstil, aber es kann auch in Einzelfällen dazu dienen, den Selbstwert zu erhalten. Und dem Fuchs gönnt man es, dass er dann trotzdem das
erhobenen Hauptes
vom Weinberg kommt. Genau.
Ja, schönes Schluss.
Vor 2.500 Jahren.
Ja. Schöner Schluss, würde ich sagen. Wir wollen ja immer noch neugierig machen. Diesmal wollten wir neugierig machen für eine Theorie zur kognitiven Dissonanz, schon aus den 1950er Jahren, die uns im Alltag an vielen Stellen begegnet, die uns aber auch in der Therapie an vielen Stellen begegnet. Und wenn man sich dem bewusst ist, kann man da vielleicht auch ein Umgehen mitfinden und vielleicht auch besser mit Entscheidungen leben und vielleicht auch bewusster, vielleicht kann man dann schlechte Gefühle auch oder Spannungszustände, auch vielleicht Schlafstörungen und Ähnliches reduzieren, wenn man das nicht verdrängt, sondern wenn man guckt, was denn dieses komische Gefühl macht, nachdem man gehandelt oder entschieden hat. Mhm. Cool, wir packen noch was in die Shownotes.
Ja.
Und zum Nachlesen, zum Vertiefen, also auf jeden Fall eine ganz interessante Theorie, die in der Psychologie und auch ganz schön, wie du es erzählt hast, wo man auch mit einem Experiment quasi herausgefunden hat, wie Menschen reagieren. Ne, das war
kann nicht triviale Vorhersagen machen, die Oma nicht gewusst hätte vielleicht automatisch.
Ja, genau, das sieht man bei den Studierenden als wie auch bei der Sekte. Ja, fein. Das war die 51. Folge unseres Podcasts. Und wenn wir dein Interesse geweckt haben, findest du in den Shownotes auf jeden Fall noch weiterführende Informationen zur kognitiven Dissonanz. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst. Denn so alle 4 Wochen, etwa freitags 14 Uhr meistens, veröffentlichen wir die nächste Folge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen auf jeden Fall, Denkanstöße gegeben zu haben. Und wir beide haben schon bei der Vorbereitung und auch wahrscheinlich gleich noch genug Sachen gehabt von kognitiver Dissonanz, die uns in den letzten ein, zwei Tagen irgendwie widerfahren sind. Ist eigentlich auch nochmal ein schöner Auftrag an dich als Zuhörerin zu überlegen, ja, was könnte denn heute bei dir etwas gewesen sein, wo du in so eine kognitive Dissonanz geraten bist oder steht morgen was an, wo du vielleicht was machen musst, wo du dir gar nicht sicher bist, ob dir das so vom Gefühl her passt. Und dann könntest du auch nochmal über dieses Thema nachdenken. Danke fürs Zuhören.
Jo, tschüss.
Tschüss.